Starke Demokratie, der Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Podcast-Episode von Starke Demokratie e.V. Starke Demokratie ist ja ein junger Verein und unsere Präsenzaktivitäten sind dementsprechend durch Corona natürlich etwas ausgebremst worden. Dennoch wollen wir natürlich trotzdem mit Menschen in Kontakt kommen, die sich in der einen oder anderen Weise für unsere Demokratie und die demokratischen Strukturen engagieren. Wir haben kein professionelles Studio, das werden Sie vielleicht zwischendurch hören. Wir sitzen im Homeoffice und insofern bitte ich Sie, eventuelle Tonstörungen zu entschuldigen. Aber ich denke, es kommt auf die Gesprächspartnerin an und ich habe eine sehr spannende und interessante Gesprächspartnerin heute zu Gast, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und begrüße ganz herzlich Inga Dräger von der Initiative Ich bin hier. Hallo Frau Dräger, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Wir treffen uns vormittags heute im Internet via Zoom und ich weiß, Sie sitzen in Berlin und es ist 10 Uhr vormittags. Haben Sie heute schon die Kommentarspalten der sozialen Medien durchforstet?
Habe ich tatsächlich heute noch nicht. Ich habe nämlich heute einen Tag, wo ich ganz viel schaffen muss und ganz produktiv sein muss. Und dann halte ich mich erstmal ein bisschen, ehrlich gesagt, von den sozialen Medien fern.
Vielleicht können Sie mir und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz einmal erläutern. Also Ich bin hier ist eine Initiative, auf Ihrer Website ist zu lesen, für digitale Zivilcourage. Einmal kurz erläutern, was verbirgt sich hinter der Initiative Ich bin hier? Welche Menschen verbergen sich dahinter und welche Idee?
Sehr gerne. Ich bin hier ist die größte Gegenrede-Initiative Deutschlands. 45.000 Gruppenmitglieder haben wir und unsere Gruppenmitglieder schreiben täglich sachliche, konstruktive, menschenfreundliche Kommentare auf Facebook. Ich bin hier ist eine Facebook-Aktionsgruppe. Um so den pauschalisierenden, abwertenden, aggressiven Stimmen, die wir da draußen ja alle leidvollerweise zu Genüge wahrnehmen, etwas entgegenzusetzen. Mhm. Und um noch mehr Menschen zu digitaler Zivilcourage zu befähigen, bietet der Ich bin hier e.V., für den ich arbeite, also auch ein Verein, Offline- und Online-Schulungsformate an, also Gegenrede-Trainings. Und der Verein klärt auf über die Ursachen von Hassrede, ihre Verbreitung, ihre Auswirkungen, unterstützt Menschen und Institutionen in allen Gesellschaftsbereichen darin, sich gegen digitale Angriffe zu wappnen und Gegenrede zu betreiben. Also im Endeffekt geht es darum, dass wir als Verein werben für gelebte Demokratie durch konstruktiven Diskurs. Und insofern gibt es ja viele sehr spannende Schnittmengen auch zu Ihnen und Ihrem Verein.
Da komme ich ganz bestimmt auch noch drauf im Laufe unseres Gesprächs. Wie lange gibt es Ihre Initiative? Sie sagten ja, es gibt 45.000 Mitglieder, sagen Sie, aber das sind ja nicht die Mitglieder des Vereins, sondern es ist ja, läuft ja parallel, ne? Also einerseits der Verein und das andere sind, wenn ich das richtig verstanden habe, Facebook-Gruppen, die sich so in losen Zusammenschlüssen finden. Verstehe ich das richtig?
Gar nicht mal so lose. Das war Ende 2016, hat Hannes Ley die Aktionsgruppe Hashtag Ich bin hier aus der Taufe gehoben, nach einem schwedischen Vorbild, wo es eine ähnliche Gruppe bereits gab, weil er einfach festgestellt hat, nach 2015, nach Trump, nach Brexit und nach all dem, was da in den Kommentarspalten passiert ist, muss man dem eigentlich was entgegensetzen. Da müssen Demokraten den Mund aufmachen, genauso wie wir im analogen Raum Zivilcourage zeigen, wenn Dinge passieren, die nicht mit unseren Grundwerten übereinstimmen, dann müssen wir das auch im digitalen Raum tun. Da hat Hannes Ley dann diese Gruppe gegründet. Die ist ganz schnell, ganz stark gewachsen, auf jetzt inzwischen 45.000 eben Mitglieder. Und 2017 wurde der e.V. gegründet, weil man eben schnell gesehen hat, die Aktionsgruppe, die ist unheimlich wichtig und die leistet fantastische Arbeit. Aber wir brauchen eigentlich noch einen Verein, der beispielsweise auch diese Bildungsangebote leisten kann, die wir jetzt auch ganz stark mit im Fokus haben.
So, an wen richtet sich Ich bin hier? Wo sind Sie zu finden? Für wen sind Sie zu finden? Für wen sind Sie offen? Und welche Kontaktmöglichkeiten gibt es zu Ihnen?
Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sich mit Ich bin hier zu engagieren oder die Angebote von Ich bin hier zu nutzen. Die Aktionsgruppe ist natürlich eine Möglichkeit. Man kann Mitglied der Aktionsgruppe werden und selbst aktiv Gegenrede betreiben. Wir haben inzwischen auch seit diesem Jahr einen Twitter-Account, wo man uns folgen kann, wenn man gespannt ist auf Informationen aus dem Bereich digitale Zivilcourage, aus dem Bereich digitale Zivilcourage. Wenn man an Solidaritätsaktionen teilnehmen möchte, die wir auf Twitter oft gestalten beispielsweise und alles so aus unserem Netzwerk an Informationen gerne bekommen möchte. Dann gibt es eine Webseite, die wir haben, unser digitales Zuhause sozusagen, www.ichbinhier.eu. Da kann man sich zu den Vereinsaktivitäten natürlich informieren. Da findet man alle Informationen über unsere Bildungsangebote. Da gibt es auch eine Verlinkung zu unserem Shop, wenn man irgendwie Merchandise von uns kaufen möchte beispielsweise. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, aus meiner Sicht auch tatsächlich, wenn man digitale Zivilcourage leben möchte, wenn man das sich aneignen möchte, wenn man aktiv werden mag, vielleicht einfach mal an einem Training teilzunehmen. Wir haben seit 2020 jetzt auch virtuelle Schulungsangebote, hatten wir tatsächlich vorher nicht. Vorher haben wir unsere Trainings offline gestaltet. Jetzt seit diesem Jahr sind wir auch virtuell mit Trainings unterwegs. Und das ist ein ganz spannender Punkt, weil da hat wirklich jetzt die Pandemie als Katalysator für uns gewirkt. Und in der Retrospektive muss man ja sagen, ist ja eigentlich verrückt, dass wir das vorher offline nur gemacht haben und nicht online, weil wir sind ja in der digitalen Welt zu Hause als Initiative und als Verein. Und diese Trainings sind natürlich, dadurch, dass sie jetzt auch online sind, nochmal viel niedrigschwelliger. Das sind kurze Workshops, die 2,5 Stunden dauern, wo man was erfährt über, was Hassrede eigentlich ist, wie schadhaft das wirken kann, wer da die Akteure sind und natürlich dann auch tatsächlich hands-on ganz praktisch trainiert, wie Gegenrede funktioniert. Also Kernstück unserer Formate sind Simulationen, wo man mal in die Rolle des Hassredners und einmal in die Rolle des Gegenredners schlüpft oder je nach Format auch mal in die Rolle des Moderators, weil Moderation spielt halt auch eine ganz essentielle Rolle in den sozialen Netzwerken. Gerade auch für ihre Zielgruppe der Politiker oder politisch engagierten Menschen, die ja vielleicht auch eine Facebook-Seite vielleicht haben oder generell auch moderierend einwirken müssen, wenn auf der eigenen Facebook-Seite mal auch harsch diskutiert wird. Also Moderation auch zu üben, zu verstehen, wie Mechanismen sind. Und insofern möchte ich ganz herzlich natürlich alle einladen, da auch mal an einem Training teilzunehmen.
Ich finde es mal total interessant, auch mit unterschiedlichen Gesprächspartnern, dass jeder für sich in seinem eigenen Bereich, sie jetzt aus dem Bereich Kommunikationswissenschaften, für mich wäre es der Bereich Kultur und dann gibt es halt eben ja, ganz viele, viele andere Zugänge zu diesem Thema Demokratie. Und ich finde es persönlich sehr spannend, immer zu sehen, wie es fast sternförmig so von allen Seiten es Initiativen gibt, die eben daran arbeiten, unsere demokratischen Strukturen zu stärken, jeder in seinem Gebiet und mit dem, was er kann und was er an Professionen irgendwie mit reinwerfen kann. Sehr, sehr spannend. Also und Sie, das ist eine super Überleitung jetzt, an die Kommunikationswissenschaftlerin.
Bevor wir überleiten, noch mal ganz kurz anknüpfen, weil Sie gerade so dieses Thema, jeder bringt so ein, was er im Angebot hat, benannt haben, weil Sie auch gerade HateAid erwähnt haben. Und da würde ich nur gerne ganz unbedingt auch sozusagen unterstreichen wollen. HateAid ist ein ganz wichtiger Partner für uns. Wir arbeiten auch ganz intensiv mit denen zusammen. Und das ist für uns so Ja, das ergänzt sich so, so sinnvoll und so symbiotisch, weil wir beispielsweise in unseren Trainings auch immer darauf hinweisen, ne, das, was wir hier besprechen, da geht es darum, sich gut vorzubereiten, sich zu wappnen, zu wissen, wie kann ich agieren und auch zu wissen, wohin kann ich mich wenden, wenn was schief geht, wo kann ich Beratung finden, wo kann ich Unterstützung finden. Und da verweisen wir auch immer wirklich sehr stark auf Health Aid, weil die die Beratung im Ernstfall machen, auch mit Prozesskosten beispielsweise unterstützen können, wenn man sich zivilrechtlich verteidigen muss, so im Ernstfall, ne? Und das ist für mich auch ein ganz tolles Beispiel dafür, dass dieser Raum der Zivilgesellschaft, der ist groß und voll mit ganz tollen Initiativen. Und je besser die und je enger die zusammenarbeiten, desto effektiver können wir zusammenwirken. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit von der Überleitung wieder zurückgetreten. Aber das war mir nochmal ein wichtiger Punkt.
Nein, das ist wunderbar. Und das ist auch genau das, was ich denke, dass einfach Netzwerke immer enger werden müssen und dass man einfach voneinander wissen muss und dass sich verschiedene Initiativen ja nicht gegenseitig ausstechen, sondern dass sie sich bestenfalls ergänzen und zusammenarbeiten und eben das, was sie an Schwerpunkten und Ressourcen haben, zusammenwerfen, um wirksam zu sein. Ich würde gern auf diese spezielle Herangehensweise von Ich bin hier zu sprechen kommen und würde Sie einfach fragen wollen, gibt es einfach noch Tipps, nach ganz praktischen Tipps, wie kann ich solche Hassrede, solche Bedrohungen und wie kann ich auch Lügen und ja, all die Angriffe, die es in den Kommentarspalten gibt, wie kann ich dem sprachlich entgegenwirken? Ich kann vielleicht aus eigener Sicht sagen, ab und zu mache ich das wirklich mal, dass ich mir so Kommentarspalten durchlese und immer denke, mein Gott, hier geht ja die Post ab. Das ist ja unglaublich, wie viel Emotion hier auch auf beiden Seiten hochkocht. Und ich kann mich da auch gar nicht rausnehmen. Also wenn da jemand wirklich auf übelste Weise verleumdet, beschimpft, bedroht, bin ich persönlich erstmal versucht zu sagen, Mensch, lass den Quatsch. Oder also da kommt so viel Emotion hoch, dass ich mich wirklich zurückhalten muss. Nein, ich schreibe da jetzt nichts, weil es wäre irgendwie auf derselben Ebene irgendwie, also oder auf ähnlicher Ebene. Auf derselben schaffe ich, glaube ich, nicht. Aber was gibt es da für Tipps, Schlagworte, worauf reagiere ich, worauf besser nicht, in welcher Weise reagiere ich, worauf nehme ich Bezug und worauf lieber nicht?
Aus unserer Sicht ist es sehr hilfreich, wenn man, bevor man in die Interaktion einsteigt, versucht, einen Schritt zurückzutreten, also so wie Sie das auch gerade beschrieben haben, und zu reflektieren, mit wem habe ich es hier zu tun und was sind die Motive desjenigen, der jetzt hier gerade schreibt. Wir haben so eine Typologie für die Akteure in eskalierenden Online-Diskussionen. Und wie wir agieren, ist ganz unterschiedlich. Ob wir es jetzt beispielsweise mit einem Frustrierten zu tun haben, also mit jemandem, der authentisch ist in seiner Wut, dem wirklich etwas ein Anliegen ist, der vor etwas Angst hat, Sorge hat, also der ehrlich ist in dem, wie er agiert und der vielleicht einfach das Ziel hat, sich Luft zu verschaffen, sich Luft zu machen, Druck abzulassen. Oder ob wir es mit jemandem zu tun haben, den wir als treu bezeichnen würden, der nämlich gar nicht authentisch ist in dieser Aggression, sondern dessen Motiv ist, Aufmerksamkeit zu erhalten.
Woran merke ich das? Ist es eine authentische Wut oder ist es ein Troll?
Also das ist natürlich sozusagen die hohe Kunst. Die Leute, die, sagen wir mal, über eine längere Zeit Gegenrede betreiben, die wissen zum Beispiel, man entwickelt dafür in Anführungszeichen auch ein Gefühl, aber man kann natürlich so ein paar Techniken anwenden. Also beispielsweise zum Beispiel mal nachfragen, woran machen Sie das denn fest? Oder bei einer Behauptung, bei einer Tatsachenbehauptung, wenn zum Beispiel irgendwie eine Studie benannt wird, auch mal zu fragen, oh, interessant, können Sie mir da mal die Quelle benennen? Und jemand, der, also das sind ganz gute Ansatzpunkte, um dann anhand der Reaktion abzulesen, habe ich es hier mit einem Frustrierten oder mit einem Troll zu tun. Mhm. Bei einem Troll wäre unsere Empfehlung, und da sind wir sozusagen bei den praktischen Tipps, daher kommt ja auch dieses geflügelte Wort, don't feed the troll, der möchte Aufmerksamkeit, der will Energie abziehen. Geben Sie dem nicht die Energie. Also auch da würden wir immer empfehlen, einen Gegenpunkt zu setzen, also kruden Müll, in Anführungszeichen, nicht stehen zu lassen, sondern eine Gegenposition zu beziehen, die sich auf dem Boden des Grundgesetzes bewegt, aber dann auch aus der Diskussion wieder rauszugehen, weil die Energie ist woanders besser eingesetzt. Mhm. Wir sagen aber auch, das, was wir tun, tun wir ganz oft nicht, um denjenigen in Anführungszeichen zu überzeugen, der mir da gegenüber ist, sondern ganz viel von dem, was wir tun, tun wir für den stillen Mitleser. Mhm. Also auch der ehrlich Frustrierte, den müssen wir ja nicht inhaltlich thematisch überzeugen. Darum geht es uns sowieso als Gruppe nicht. Kleine Randnotiz, wir sind total überparteilich, wir haben keine politische Position. Unsere Position ist nur, wir stehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden des Grundgesetzes. Das ist unsere gemeinsame Haltung. Aber wir beziehen keine spezifische politische Position in dem Sinne.
Hm. Darf ich da mal ganz gern einmal kurz einhaken, weil Sie so einen interessanten Gedanken gerade angefangen hatten. Sie richten sich eigentlich nicht an denjenigen, der diese Hassrede formuliert oder der falsche Behauptung aufstellt oder seiner Wut Luft macht, sondern Sie richten Ihr Engagement eigentlich an die stillen Verfolger, die das Ganze mitlesen. Ich habe gelesen auf Ihrer Website, dass ich bin hier ganz stark auch diesen Solidaritätsgedanken lebt. Wie wichtig ist das denn, diese Gegenrede eben auch wirklich so in der Form organisiert zu betreiben, wie Sie das tun? Also dieser Gemeinschaftsgedanke, der Solidaritätsgedanke, der da dahinter steckt, wie wichtig ist das?
Okay, das waren ja jetzt mindestens drei Fragen in einer. das ist genau richtig, wie Sie das zusammengefasst haben. Vieles von dem, was wir tun, tun wir für den stillen Mitleser. Also es kommt tatsächlich gelegentlich vor, dass ein ehrlich Frustrierter, den man mit Empathie begegnet und dem man sagt, ich verstehe deine Wut, aber lass uns doch bitte in der Tonalität so bleiben, dass wir irgendwie respektvoll miteinander sind. Das kommt vor, dass Menschen darauf eingehen. Und es kommt vor, dass Menschen das wertschätzen und annehmen und dann auch ihre Tonalität anpassen. Das kommt vor, aber das ist natürlich nicht die Regel. Mhm. Aber es ist immer wichtig, diese Grenze zu setzen für die stillen Mitleser, weil die stillen Mitleser müssen sehen, das ist nicht die Norm, das ist keine Meinung. Die Mehrheit unserer Gesellschaft vertritt unsere Grundwerte, die wir uns gemeinsam gegeben haben. Und das ist nicht die Mehrheit, die beispielsweise, um mal einfach ein plakatives Beispiel zu benennen, im Kontext von Flüchtlingen sagt, die sollen alle irgendwie im Mittelmeer doch untergehen. Das ist keine Meinung, das ist Hass. Ja? Und das muss man dem stillen Mitleser zeigen, deswegen finden wir das ganz, ganz wichtig, damit sich die Grenze des Sagbaren nicht immer weiter verschiebt und am Ende stehen wir da und wir wissen gar nicht mehr, wie sind wir da hingekommen, wo wir jetzt sind. Die zweite Frage, die Sie gestellt haben, welche Rolle spielt Solidarität? Wie wichtig ist es, gemeinsam zu agieren? Auch da stecken wieder zwei Dinge drin. Solidarität ist natürlich für die Leute wichtig, die gerade von Hass persönlich betroffen sind. Also wenn dieses schöne englische Wort Shitstorm, wenn das passiert, dann ist es natürlich für die Betroffenen ganz wichtig, dass ihnen auch beigesprungen wird. Das ist aber nicht unser Fokus. Die Aktionsgruppe Ich bin hier hat sich so ein bisschen als Leitschnur gesetzt, dass wir vor allen Dingen aktiv werden auch in den Kommentarspalten von reichweitenstarken Medien, mhm. weil wir einfach gesagt haben, auch unsere Kapazitäten sind begrenzt und wir müssen unseren Impact so gut wie möglich gestalten und nutzen. Deswegen sind wir wenig auf einzelnen Profilen von Privatpersonen beispielsweise aktiv. Es gibt da aber Ausnahmen. In besonders speziellen Fällen weichen wir davon ab und machen sogenannte Solidaritätsaktionen. Und die zweite Frage, die da noch sich drin versteckte, wie wichtig ist das gemeinsame Agieren? Das ist natürlich ganz essentiell. Das hat auch viel mit den Algorithmen zu tun und so, wie sozusagen soziale Medien funktionieren. Weil die Kommentare werden sichtbar, die besonders viele Interaktionen haben. Also wenn unter einem Kommentar viele Antworten stehen oder wenn ein Kommentar viele Likes bekommen hat, dann wird der sichtbarer, dann steht der weiter oben, dann ist der vom Algorithmus als relevanter bewertet und hat deswegen in der Diskussion eine größere Sichtbarkeit. Das heißt, wenn jemand von uns einen Kommentar verfasst hat unter einem Beitrag, dann hat er die Möglichkeit, darauf hinzuweisen bei uns in der Gruppe innerhalb dieser Aktion, dass er einen Kommentar verfasst hat. Und dann haben die anderen Mitglieder die Möglichkeit, sich den durchzulesen und zu überlegen, ob sie da eine sinnvolle Reaktion drauf haben, eine gute Antwort darauf haben oder auch, ob sie das liken möchten.
Ich würde ganz gerne den Bogen schlagen, so ein bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt ganz gut verstanden, wie Ich bin hier funktioniert. Sie haben es wunderbar erklärt. Und was mich sehr überzeugt oder was ich eindrucksvoll finde, ich hatte mir in der Vorbereitung gefragt, arbeitet Ich bin hier eigentlich präventiv oder kurativ oder irgendwas dazwischen? Und ich höre so ein bisschen raus, eigentlich ist es beides. Es ist präventiv im Hinblick darauf, dass wir, dass sie versuchen, die Art der Kommunikation im Netz, ein wenig oder die Menschen, die sich da bewegen, zu mobilisieren und zu Gegenrede tatsächlich auch aufzufordern und kurativ im Sinne von wir versuchen eben diese die Grenzen des Sagbaren wieder so ein bisschen in den richtigen Bereich zu verschieben, der sich ja doch jetzt irgendwie gerade dieser Tage leider sehr in die extreme oder extremistische Richtung bewegt. Frage am Rand, merken Sie eigentlich, dass jetzt in Zeiten der Pandemie der Bedarf größer wird?
Ja, das merken wir stark. Wir hatten da jetzt seit März im Prinzip so ein gewisses Bauchgefühl und wir haben vor kurzem versucht, dieses Bauchgefühl mal ein bisschen zu validieren beziehungsweise rauszufinden, ob es mehr ist als nur ein Bauchgefühl und haben eine Befragung in der Gruppe gemacht, wie sich Hassrede und wie sich Gegenrede seit Beginn der Pandemie verändert haben. Und tatsächlich ist es so, dass 90% der Befragten oder derjenigen, die an der Befragung teilgenommen haben, muss man korrekterweise sagen, angegeben haben, dass sich die Art und Weise von Hassrede, Fake News, Verschwörungsmythen verändert hat. Zum einen quantitativ, es ist einfach schlicht und ergreifend mehr geworden. Und auf der qualitativen Ebene gibt es zwei Befunde. Das eine ist, dass die Desinformation koordinierter ist, organisierter ist, über diese berühmt-berüchtigten Telegram-Gruppen, mit Argumentationsvorlagen, mit Versatzstücken, die dann auch immer wieder auftauchen. Also das ist sehr organisiert und zielgerichtet. Ja. Und der zweite Trend ist, und das ist eigentlich der, der mich persönlich am meisten umtreibt, dass dieses Thema Desinformation und Verschwörungsmythen immer stärker in die Mitte der Gesellschaft vordringt und dass wirklich ganz viele der Befragten gesagt haben, ich habe jetzt zum ersten Mal jemanden unmittelbar in meinem Bekanntenkreis oder meinem Freundeskreis sogar in meiner Familie, der diesen Unsinn teilt und der diesen Unsinn verbreitet. Und das ist natürlich nochmal eine ganz neue und schwierige Situation für Gegenrednerinnen, damit dann auch umzugehen. Und tatsächlich haben wir dann auch nochmal nachgefragt, wenn ich das noch anfügen darf, was hat das denn jetzt mit deiner Gegenrede gemacht? Verändert das auch die Art und Weise, wie du Gegenrede machst? ungefähr 40% sagen, ja, ich betreibe jetzt anders Gegenrede. Und davon sagen die Hälfte der Leute, ich fokussiere mich jetzt noch stärker. Also ich gucke sehr, wo ich reingehe, und ich ziehe mich vielleicht sogar auch zurück, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, damit umzugehen. Das finde ich auch, also das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, aber es ist auch eine bedrohliche Erkenntnis. Und die andere Hälfte sagt, ja, ich hau jetzt einfach noch mehr rein. Ich mache noch besser, ich mache noch sachlicher, ich habe noch bessere Quellen, ich recherchiere noch besser. Und also sozusagen bei der Hälfte der Leute, die sagen, es hat sich verändert, hat sich noch mal stärker energetisiert, weil einfach noch mehr zu kämpfen da ist. Und bei der anderen Hälfte, die sind im Prinzip schon an dem Punkt, wo sie sagen, oh Gott, ich halte dem eigentlich gar nicht mehr stand.
Was würden Sie sagen, also starke Demokratie, unser Verein hat sich ja zum Ziel gesetzt, politisch aktive Menschen in ihrem Tun zu unterstützen. Und wir wissen ja, dass ja, Menschen, die sich politisch, ich will es gar nicht sagen ausschließlich parteipolitisch, aber auch in NGOs oder wie auch immer, in dem Moment, wo ich eine öffentlich eine Meinung vertrete und politisch agiere, wage ich mich aus der Deckung und oute mich und bin, ja, denke ich mal, muss man heute so sagen, ein potenzielles Opfer für Hate Speech und für Angriffe. Das ist aus unserer Sicht, aus Sicht von starker Demokratie, wirklich demokratiegefährdend, weil es einfach, wenn man den Gedanken weiterspinnt und da eben nicht Einhalt gebietet oder nicht irgendwie auch eine Schutzzone versucht zu errichten, erreicht, dass Menschen sich einfach nicht mehr engagieren, dass sie ihr Engagement einfach einstellen. Haben Sie ganz spezielle Tipps für diese Zielgruppe? Also Sie sagen ja, und das kann ich auch total nachvollziehen, dass Ihre Initiative sich an die Hauptmedien richtet, so an das, was eben gemeinhin gut für alle verfolgbar ist. Aber vielleicht gibt es auch für die Menschen, die eben in den kommunalen Gremien sitzen und eben in diesen Medien gar nicht auftauchen, den einen oder anderen Tipp, wie sie sich verhalten sollen. Sollen sie selber reagieren? Sollen sie selber um sich rum vielleicht eine Gruppe aufbauen, die für sie agiert? Was würden Sie denen raten?
Ja, unbedingt. Das ist tatsächlich auch eine Entwicklung, die uns mit Sorge erfüllt. Und das, was Sie beschreiben, dass wir ja in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen haben, dass sich Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zurückgezogen haben aus ihren Ämtern, weil sie gesagt haben, ich kann das meiner Familie nicht mehr zumuten, zum Beispiel. Das ist definitiv demokratiegefährdend. Das ist ganz genau das Wort, was ich dafür auch benutzen würde. Sie haben richtig gesagt, unsere Aktionsgruppe hat einen speziellen Fokus. Aber in unseren Bildungsangeboten, da machen wir auch ein ganz spezifisches Angebot genau für Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen. Also wir haben ein Format, was sozusagen nochmal hinausgeht über, wie betreibe ich selbst Gegenrede, sondern das ein bisschen breiter guckt, auch auf die Bereiche, wie muss ich meine Seite moderieren, wie schaffe ich mir vor Ort ein Netzwerk von Leuten, die mir dann auch zur Seite stehen können, und wie gehe ich damit um, wenn ich in einer akuten Krisensituation bin, also was sind die Wege für die Strafverfolgung, wie sind Meldewege etc. pp. Wir nennen das in unseren Trainings das 4x4 der Deeskalation. Also die vier Oberpunkte sind Moderation, organisierte Gegenrede, Unterstützung und Strafverfolgung. Und in diesem Format geben wir dann für alle diese Bereiche eben ganz konkrete Tipps und Handlungsempfehlungen, damit Kommunalpolitikerinnen gestärkt wieder nach draußen auch gehen können.
Also lohnt sich bestimmt auf jeden Fall zu schauen, und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass wir für unsere Community, also wir haben ja auch starke Demokratie arbeitet, selbstverständlich überparteilich, aber könnten wir eben auch vorstellen, dass die Menschen, also unsere Zielgruppe, an die wir uns bislang richten, ja, eben einfach sich ein bisschen unterscheidet von der Zielgruppe, mit der Sie arbeiten, sind möglicherweise gar nicht so im Netz unterwegs, dass es da sehr, sehr gute Überschneidungsmöglichkeiten gibt oder Möglichkeiten der Kooperation, der Zusammenarbeit. Ich denke, wir sollten einfach mal schauen, gegenseitig bei uns auf den Websites, was gibt es da an Möglichkeiten der Partizipation, an Angeboten für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir irgendwann tatsächlich mal wieder in der Lage sind, Präsenzveranstaltungen zu machen, dass wir uns einfach auch persönlich mal kennenlernen und vielleicht das eine oder andere Format gemeinsam auch auf den Weg bringen können. Das, glaube ich, wäre einfach hilfreich für unsere Zielgruppe, für die Menschen, die uns verfolgen, die unsere Arbeit in Anspruch nehmen und benötigen. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir sind ein ganz junger Verein und scharren mit den Füßen. Wir wollen einfach loslegen und insofern freue ich mich einfach immer über die Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die wir so haben, die unser Netzwerk irgendwie immer auch ein bisschen enger machen und ja, ich glaube, wir haben viel, viel gelernt über Sie, über Ihre Initiative. Gibt es noch irgendetwas, wo Sie sagen, ach, das habe ich jetzt eigentlich noch sagen wollen oder das würde ich Ihnen jetzt für Ihre Arbeit mit auf den Weg geben? Sie haben, Ihre Initiative hat ja schon ein bisschen mehr Erfahrung, als wir das haben. Gibt es Tipps oder Ratschläge?
Vielleicht nehme ich einmal die Gelegenheit und schließe tatsächlich nochmal mit so ein paar ganz praktischen Handreichungen und Tipps ab für die Gegenrede, damit dann vielleicht auch angeregt von unserem Gespräch der ein oder andere sagt, ja, da gehe ich jetzt mal den Schritt und werde selber aktiv. Und zwar zum einen würde ich sagen, seien Sie immer respektvoll, also machen Sie genau das, was Sie vorhin beschrieben haben. Wenn Sie sich nicht in der Lage fühlen, respektvoll zu antworten, dann antworten Sie nicht, weil sonst kommen wir im Diskurs nicht weiter miteinander. Zweitens, bleiben Sie sachlich und faktenorientiert. Drittens, zeigen Sie Empathie für Wut und Frustration. Es ist valide, auch mal eine bestimmte Policy nicht gut zu finden. Es ist valide, auch von bestimmten Dingen mal nicht überzeugt zu sein. Ganz oft macht wirklich einfach auch der Ton die Musik. Und viertens, fokussieren Sie sich auf das Wesentliche. Schütten Sie Ihre Energie nicht dorthin, wo sie im Boden versickert, sondern schauen Sie, wo es sich lohnt, die Energie hinzugeben und wo das eben auch keinen Sinn macht.
Toll, das war ein ganz tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe viel gelernt und ich hoffe, alle diejenigen, die uns zugehört haben, auch und haben Interesse daran, unser Gespräch zu verfolgen und zu teilen und zu liken. Das wäre natürlich großartig. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Frau Dräger, und viele Grüße nach Berlin.
Ich danke Ihnen.